Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen. Kürzlich war der Burgenländer Psychotherapeut Dr. Peter Stippel unser Gast. Er meinte, dass Veränderungen in der Arbeits- und Lebenswelt uns körperlich, sozial und seelisch berühren. Den Ausgangspunkt sieht Psychotherapeut Stippel im gesellschaftlichen Tempo, das wahnsinnig zunehme. Da sei eine Geschwindigkeit drin, dass wir mancherorts die Grenze des Erträglichen erreicht, wenn nicht gar überschritten hätten. Im Folgenden vertiefen wir den Blick, was macht uns krank und was heilt uns.
Die Wunde wurde gesetzt und der Heilungsprozess beobachtet. 6 Wochen später wurden die Ehepartner wieder ins Labor gebeten. Und diesmal wurden ihre Wundenpunkte aktiviert. Das heißt, hier wurden dann auch gestritten und auch zum Teil feindselig miteinander umgegangen. Und die Wunden verheilten entsprechend schlechter. Das heißt, wenn man dann verglich zwischen der einen und der anderen Situation, dann zeigte sich ganz deutlich, dass es eine 40% geringere Heilungsrate war bei den feindselig agierenden Ehepartnern.
Mit Universitätsprofessor Dr. Christian Schubert kommt ein Arzt, Psychologe und Psychotherapeut zu Wort, der dieses biopsychosoziale Netzwerk aus medizinischer Sicht wissenschaftlich untersucht. Professor Schubert ist Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Seine wissenschaftliche Arbeit beruht auf Studien, bei denen zum Beispiel anhand von Harnproben Entzündungen und Entzündungsherde sowie Stressreaktionen erhoben werden. Die Anleitung in diesem Fall lautete:
Wir bitten Sie, über einen Zeitraum von 1 bis 2 Monaten in 12-Stunden-Abständen Ihren gesamten Harn zu sammeln. Von 8 Uhr am Abend bis 8 Uhr in der Früh. Und das 1 bis 2 Monate lang. Sie sehen, das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Und diese Harnproben, die bilden am Ende eine Zeitreihe von 50 bis 100 Messzeitpunkten. Und in diesen Messzeitpunkten, in diesen Harnproben können wir jetzt Cortisol messen, können die Immunologie anschauen, die Entzündung anschauen und so weiter. Diese Personen werden auch gebeten, Fragebögen auszufüllen, um 8 Uhr in der Früh und um 8 Uhr am Abend, auch das alternierend, emotionale Befindlichkeit, Alltagsroutine, Ernährung, Bewegung und was passiert ist in den vergangenen 12 Stunden.
Das Interessante an dieser Auswertung der Studien ist das Zusammenspiel von körperlicher Erkrankung, messbaren Abweichungen von Normalwerten und der spürbare Niederschlag durch Alltagssituationen.
Ich stelle Ihnen heute hier die Ergebnisse einer Brustkrebspatientin vor, die zum Zeitpunkt der Studie 49 Jahre alt war. Sie ist verheiratet, hat 3 Kinder, sie ist Physiotherapeutin. Sie leidet an einer chronischen Erschöpfung. Sie ist auch zusätzlich depressiv. Und in dieser Phase entwickeln viele, ist gar nicht so selten, eine chronische Erschöpfung. Die kann so weit gehen, dass Menschen nicht mal die Zahnbürste in der Früh heben können vor lauter Erschöpfung. Also es sind fürchterliche Zustände. Und die, wenn man Patienten glaubt, die meinen sozusagen, sie sind schlimmer wie die Übelkeit, schlimmer wie die Schmerzen, die sie haben. Diese Erschöpfung, das ist wirklich ganz, ganz belastend. Und so eine Person haben wir untersucht. Ihr wurde die Brust entfernt, sie hat Lymphknotenmetastasen, sie hat entsprechende Auffälligkeiten. Die Primärtherapie, also ihre Behandlung, die sie durchmachte, ist sozusagen die gesamte schulmedizinische Spektrum von Brustentfernung, Lymphknoten wurden entfernt, Bestrahlung, Chemotherapie, also die ganze Armada, die Biomedizin hier zur Verfügung hat, um diese Krebszellen zu vernichten. Dann hat sie ihren Harn gesammelt und 57 Messzeitpunkte. Bei Messzeitpunkt 2, 7, 13, 42, hatte sie Streits in der Ehe. Auf die sind wir gekommen in den Interviews. Sie hatte Streits mit der pubertierenden Tochter. Zurzeit dann halt 13, 30 und 36. Dann hatte sie ihren Jahrestag der Krebsdiagnose. Darf man nicht unterschätzen. Das sind sogenannte Retraumatisierungen. Patienten mit Krebs, die Krebsdiagnose erfahren, die Therapie erfahren, zum Beispiel auch Operationen. Das sind Traumata. Und diese in vielen Fällen Traumata. Und wenn die dann nächstes Jahr und die Jahre danach an diesen Tag erinnert werden, dann kommt es zu sogenannten Retraumatisierungen, also zu schweren Belastungen. Diese Frau war so durcheinander, dass sie auch das Rotlicht im Straßenverkehr überfahren hat am Tag ihrer Krebsdiagnose. Also die sind dann ganz wie durch den Wind.
Professor Schubert verdeutlicht, wie psychische Gesundheit und körperliches Wohlbefinden untrennbar miteinander verbunden sind. Der Titel seines Vortrags im Rahmen der Reihe Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch lautete: Was uns krank macht und was uns heilt. Klar dabei wird, biopsychosozial betrachtet, sind es nicht nur die materiellen Erreger und Reize, die uns in Stress bringen. Auch Worte können nachweisbar verletzen. Hier würden oft Wunden geschlagen, weil Worte oft schlimmer als Viren sind, so der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert. Wir kehren zurück zum Ausgangspunkt der Betrachtung. Da ist einerseits die Schulmedizin und andererseits die Medizin, die sich nach Professor Schubert in einem biopsychosozialen Umbruch befindet.
Die Biomedizin, in der wir uns befinden, die Schulmedizin, ist außerordentlich erfolgreich. Es ist gar keine Frage, in den letzten Jahrzehnten hätten wir diese Medizin nicht, dann würden wir Unfälle sehr häufig nicht überleben. Wir würden Organe, die nicht mehr gut funktionieren, nicht mehr ersetzen können durch die Transplantationsmedizin. Wir würden auch an bestimmten bakteriellen Erkrankungen sterben, weil wir die Antibiotika nicht hätten. Also gar keine Frage, dass mit dem technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte diese Medizin unglaubliche Erfolge feiern konnte. Das ist ganz klar und wir wollen auch gar nicht auf diese Medizin verzichten. Nur eines muss uns allen klar sein, diese Biomedizin oder Schulmedizin basiert auf einer bestimmten Idee vom Menschen. Und diese Idee ist das Maschinenmodell. Das heißt, der Mensch wird in der derzeitigen Medizin wie eine Maschine gesehen und behandelt. Sie sehen hier in Klammern, das sind so Metaphern, transparent, vermessbar, behandelbar, reparierbar. Das sind alles Aspekte, die die derzeitige Schulmedizin prägen und die eben sehr viel mit Maschinen zu tun haben. Wer mich kennt, weiß, ich kann auch sehr ärgerlich werden, vor allem wenn es um die derzeitige Behandlung von Menschen geht, in der Biomedizin, in der Reparaturmedizin. Denn das Maschinenmodell vom Menschen darf ein Wort nicht in den Mund nehmen, nämlich Heilung. Hier wird nicht geheilt in dieser Medizin, davon können Sie ganz sicher ausgehen. Ja? Es gibt nicht einen Menschen, der Sie in die Arme nimmt und heilt, sondern Sie müssen sich schon selber heilen. Und chronische Erkrankungen als ein wesentlicher Aspekt sind meines Erachtens von der derzeitigen Biomedizin und Schulmedizin in keiner Form adäquat zu diagnostizieren und zu behandeln. Ich würde sogar so weit gehen, denke mir immer, je nachdem, wo ich meinen Auftritt habe, meinen Vortrag habe, kann man entweder von einem Desaster sprechen, das darf ich ja heute hier bei Ihnen. Wenn ich dann bei den Schulmedizinern meinen Vortrag habe, dann muss ich sagen, nur bedingt anwendbar, ja? Wie Sie hier sehen. Also das ist noch der Vortrag für die Schulmediziner. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wem man die Vorträge sagt. Hier sage ich ganz klar, es ist ein desaströser Umstand, in dem wir uns befinden. Denn chronische Erkrankungen werden meines Erachtens eher aufrechterhalten als reduziert und vermindert in ihrer Aktivität. Will auch heißen, dass es offensichtlich Interessen gibt, die nicht unbedingt am Patienten orientiert sind. Sie können sich das gut vorstellen. Bei den Kostenexplosionen des Gesundheitssystems, da müssen ja auch gewisse verdienen, sonst wird es ja nicht explodieren. Die PNI, die Psychoneuroimmunologie, ist ein junger Forschungsbereich der Psychosomatik, von Robert Ader und Nicholas Cohn Mitte der 70er Jahre begründet, an Rattenexperimenten. Und ich kann Ihnen aber ein Beispiel dafür geben, dass das auch bereits beim Menschen funktioniert, was die damals an Ratten herausgefunden haben. Nämlich die haben herausgefunden, dass das Immunsystem lernt. Und Sie kennen das, sehr viele von Ihnen haben ein Haustier und sehr viele haben auch einen Hund wahrscheinlich. Und Sie kennen das sehr gut, wenn Sie einem Hund ein Stück Fleisch, ein Futter darbieten, dann wird es nicht lang dauern und der Speichel wird drinnen bei dem Hund. Das nennt man eine Konditionierung, wenn man dieses Futter mit einer Glocke paart. Ja? Wenn Sie nämlich dann nur mit den Glockentoner klingen lassen, dann wird bei dem Hund der Speichel drinnen, obwohl das Fleisch gar nicht vorhanden ist. Und genau das haben diese Forscher gemacht mit dem Immunsystem. Das heißt, die haben später am Menschen wurde dann gezeigt, dass es ausreicht, wenn man zum Beispiel jemanden eine Adrenalininjektion verpasst, also eine Substanz, ein Katecholamin, das das sympathische, das vegetative Nervensystem ausschüttet und von dem wir sicher sein können, wenn man Adrenalin unter die Haut gespritzt bekommt, dass dann die natürliche Killerzellaktivität im Blut ansteigt. Also die Zellen werden ausgeschwemmt durch diese Aktivierung des Immunsystems und die Aktivität steigt. Und das kann man so ungefähr sich vorstellen wie beim Hund. Wenn der ein Futter sieht, dann rinnt der Speichel. Und wenn der Mensch mit einer Adrenalinspritze konfrontiert wird, dann gehen die natürlichen Killerzellen hoch. So ungefähr kann man diesen Vergleich anstellen.
Die Psychoneuroimmunologie, abgekürzt mit den drei Buchstaben PNI, betrifft die Wechselwirkungen zwischen Nerven, Hormon und Immunsystem und den Außenreizen, wie etwa Berührungen.
Das ist also keine Esoterik mehr, wenn jemand mit jemandem in Kontakt tritt, auch in der Komplementär- und Alternativmedizin, die ja zum Teil so verpönt ist, aber wo die Patienten interessanterweise hingehen, ohne dass es naturwissenschaftlich in vielen Fällen bewiesen ist, was die tun. Aber offensichtlich ist die Not so groß, dass man sich einer anderen Medizin, in diesem Fall Komplementär- und Alternativmedizin, zuwendet, die sehr wohl sehr wirksam sind, weil die Körpersysteme miteinander interagieren. Die PNI als konzeptioneller Durchbruch in eine völlig neue Medizin. Man kann hoffen, dass sie diesen Auftrag auch wirklich ausführen kann auf lange Sicht. Konzeptioneller Durchbruch in eine Medizin, die wir heute biopsychosozial nennen. Ja, also weg von der Biomedizin, die den Organismus wie eine Maschine sieht, hin in eine biopsychosoziale Medizin, wo Psychisches und Soziales einen wesentlichen, wenn nicht sogar noch viel wichtigeren Aspekt vertreten wie die reine Biologie. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Haut ist das Ende der Biomedizin, wenn man es jetzt so sagt. Also die Biomedizin, die kümmert sich nur um das, was sozusagen sichtbar ist. Und die Haut ist das materielle, sichtbare, sozusagen die Grenze des Immunsystems. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken und eine biopsychosoziale Immunologie uns überlegen, dann leuchtet Ihnen sofort ein, dass wir auch im Psychischen Immunaktivität haben, nämlich Ekel. Wenn wir Ekel empfinden vor einer verfaulten Substanz zum Beispiel, vor einem verdorbenen Fleisch oder Obst, dann werden wir das nicht in den Körper bringen. Wir werden uns schützen vor dem und werden es nicht als Nahrungsbestandteil nehmen, weil wir damit uns vor einer Infektion schützen wollen. Sie sehen, dass das biologische Immunsystem noch gar nicht in Kraft tritt, sondern das psychologische Immunsystem, das vermittelt bereits und gibt uns das Signal, diese Substanzen nicht aufzunehmen. Angst und Furcht werden hier zu einem Überlebensprinzip. Bei einer biopsychosozialen Medizin ist Angst und Furcht ein wunderbarer Mechanismus, ein psychischer Mechanismus, um uns vor Verletzungen zu schützen. Und es gibt sogar soziale Immunsysteme. Wir wissen aus Studien mittlerweile, in den verschiedenen Weltregionen gibt es unterschiedliche Belastungen von Pathogenen. Also das heißt, es gibt in bestimmten Inselregionen Situationen, wo weit mehr Bakterien und Parasiten und Pilze unterwegs sind, wie zum Beispiel in städtischen Situationen. Also in der Welt sind die verschiedenen Regionen unterschiedlich pathogen belastet, mit Erregern belastet. Studien haben zusätzlich finden können, dass Menschen, die in erregerreichen Regionen leben, weniger extrovertiert sind, also weniger mit Menschen in Beziehung gehen wollen. Das heißt, es ist ein soziales Immunsystem, das selbst in die Kultur und Mentalität von Menschen eingeht, die sich dadurch schützen, mit Personen in Kontakt zu treten, damit sie ja nicht infiziert werden. Also Sie sehen, wie weit ein Immunsystem gehen kann, das sozusagen nicht einfach nur an der Außenhaut endet, sondern möglicherweise noch viel wichtiger und viel überlebensnotwendiger ist, wenn es psychisch und sozial gedacht ist.
Was passiert, wenn man sich auf der Haut verletzt? Es blutet. Eine körpereigene Feuerwehr rückt an und Professor Schuber bringt als Beispiel einen Holzspan ins Spiel, der durch die Haut ins Innere eindringt und hier eine Verletzung auslöst.
Mit dieser Verletzung kommen sofort Bakterien in den Unterhautbereich. Und diese kleinen grünen Würsteln, die da in den Unterhautbereich hereingehen, die werden sofort attackiert. Und zwar vom Immunsystem, vom biologischen Immunsystem, vom unspezifischen, nämlich von den Fresszellen. Das ist eine Fresszelle und die nimmt dieses Bakterium auf und zerstört es im Körperinneren, also im Zellkörper, und lässt verschiedenste Substanzen frei, die nun nicht nur die Gefäße erweitern lassen, damit der Blutstrom stärker wird, damit die wie eine Müllabfuhr das Ganze, was da passiert, sozusagen auch abtransportiert werden kann, die Abbauprodukte, sondern es werden auch durch diesen erweiterten Blutstrom Substanzen aufgenommen, die diese Fresszellen freisetzen und die Informationsmoleküle sind. Zum Beispiel das Interleukin 6, das ist ein Zytokin, das werde ich jetzt in meinem Vortrag noch öfters Ihnen verdeutlichen, was das alles kann. Ein unglaublich potentes Überlebensinstrument des Körpers, ein Botenstoff des Immunsystems, ein wasserlösliches Protein, das von diesen Fresszellen freigesetzt wird im Abwehrkampf. Sie sehen diese Punkte, die gehen in das Blut, in den Blutkreislauf und transportieren die Information, da unten ist eine kleine Verletzung, hat da stattgefunden. Ein Span, Holzspan, hat sich in die Außenhaut gebohrt, Bakterien sind mitgekommen und jetzt muss der gesamte Organismus sich verändern in seiner Grundstruktur, in seiner Funktionalität, weil es würde nicht reichen, dass diese wenigen Fresszellen, die da aufgezeichnet sind, mit diesen Bakterien hier fertig werden. Die sind zu schwach. Ja, die Bakterien, die vermehren sich so schnell, wie es nur geht, sobald sie in den Organismus eingedrungen sind und die Fresszellen werden überfordert, würden sie nicht Hilfe bekommen. Und jetzt gibt es ganz unterschiedliche Strategien, die dieses Immunsystem aktiviert. Durch den Botenstoff Interleukin 6 an alle Orte des Organismus getragen. Zum Beispiel erreicht dieser Botenstoff das Knochenmark. Und im Knochenmark sind die blutbildenden Zellen und sind auch die Immunzellen. Und die sitzen dort und warten förmlich darauf, dass sie aktiviert werden durch diese Transmittermoleküle, die Botenstoffe, und geraten nun aus dem Knochenmark in den Blutkreislauf zu dieser Wundsituation und helfen den anderen Immunzellen, die dort schon aktiv sind. Dann gerät das Interleukin 6 in die Leber. In der Leber wird die akute Phaserespons aktiviert. Das ist ein Zustand des Organismus, der eine völlige Veränderung darstellt im Sinne von Energiegewinnung. Das heißt, man muss mehr Energie produzieren, wenn man da einen Abwehrkampf in der Peripherie hat. Und deswegen kommt es unter anderem zu dieser Veränderung im Organismus, eine Stoffwechselveränderung. Dann geraten diese Stoffe auch ins Gehirn, über die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, sie gehen durch die Blut-Hirn-Schranke durch in gewisse Gehirnareale und aktivieren dort Körpertemperaturerhöhung. Warum? Weil Bakterien unglaublich ungern bei hoher Körpertemperatur leben. Das heißt, die werden richtig lahm und leichtes Futter für die Fresszellen. Das heißt, je höher die Körpertemperatur, also je höher das Fieber, desto geringer können diese Bakterien in der Peripherie überleben, sich vermehren und sind leichtes Futter für die Fresszellen geworden. Sie sehen, die Strategie des Immunsystems geht sehr weit. Aber auch hier wieder, die Biomedizin hat ihr Ende beim Fieber. Das werden Sie vielleicht noch finden, wenn Sie die Publikationen und Artikel und wissenschaftlichen Arbeiten der Biomedizin studieren wollen. Fieber, das ist so die äußerste Grenze der Entzündung. Es ist aber so, dass diese Botenmoleküle noch viel mehr machen. Sie verändern ihre Psyche. Indem sie genau über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn geraten und dort an bestimmten Bereichen des Gehirns, limbisches System und so weiter und so fort, sie in der Psyche verändern, ihr Erleben verändern und auch ihr Verhalten. Das heißt, wenn Sie eine kleine Entzündung haben, aber je nachdem, die kann auch größer sein, und dann wird dieses sogenannte Sickness Behavior, das ist der Fachausdruck, immer stärker. Das heißt, Sie werden sich krank fühlen, Sie werden ins Bett gehen, Sie werden erschöpft und müde sein, Sie haben keinen Appetit, wollen also auch Ihr gesamtes Körpersystem nicht zu stark belasten mit Verdauungsprozessen. Sie nehmen nur mehr wenig ein, damit die Energie zumindest bereitgestellt wird, auf lange Sicht. Sie schränken die Bewegung ein, sie werden nicht losgehen und Sport betreiben, einkaufen gehen, sie werden auch nicht ins Büro gehen, sondern werden spüren, dass sie ins Bett müssen und einen Heilungsprozess in Gang setzen sollen. Das machen die Zytokine mit ihnen.
Mit dem Alter steigen die Entzündungen. Die chronischen, langfristigen Entzündungen seien gefährlich und sie seien ein Parameter, die, wie Professor Schubert anmerkt, Aufschluss über den Zustand eines Menschen geben.
Und in den USA hat man sich im Time Magazine vor Jahren die Frage gestellt, sollten wir die ganze Bevölkerung screenen nach Entzündungsparametern? Jetzt wissen wir, wie gefährlich die sind. Jetzt möchten wir auch wissen, wie die Bevölkerung entzündet ist, in Anführungszeichen. Ich bin ja zunehmend der Meinung, dass USA besonders entzündet ist, wie man in den Medien immer wieder lesen kann, auch kürzlich. Also das ist, da ist ein Pulverfass im Gange. Also Entzündung könnte hier eine große Rolle spielen natürlich. Und die fragten sich, ob man das vielleicht untersuchen sollte, rein Untersuchungen. Also wirklich das gesamte Land mal checken, weil man damit die Gesundheitssystemexplosion verhindern könnte, wenn man denn früh genug prophylaktisch, präventiv diese Entzündungslevels senkt. Und Sie ahnen schon, wer da in den Startlöchern schart, die Industrie, die natürlich sehr darauf aus ist, antientzündliche Medikamente zu produzieren und auf den Markt zu bringen, die diese Entzündungsphänomene runterregulieren. Und das ist der Elias Zerouni, der im Profil vor einigen Jahren ein Interview gegeben hat und begeistert von einer neuen Medizin gesprochen hat oder zumindest von seiner Medizin. Der ist der National Institute of Health Direktor, damals unter der Bush-Regierung gewesen und hat, wie man auf gut Tirolerisch sagt, ziemlich einen Semmel von sich gegeben. Er meint, Aspirin ist gut. Ich nehme täglich ein Baby-Aspirin, wie viele Ärzte nebenbei nehmen, ja, weil sie die Stressbelastung, die sie haben in ihrem Alltagsleben und die Entzündungsprozesse, die damit zusammenhängen, besonders schlau herunterregulieren. Nämlich, sie nehmen dieses Baby-Aspirin. Es reduziert, wie Elias Zerouni meint, die Entzündungsprozesse, ja, das stimmt, die wahrscheinlich mit unserer Lebensweise zusammenhängen. Sie sehen, was für eine Botschaft diese Medizin, ja? Nehmen Sie die Medikamente und Ihre Lebensweise können Sie weiter so betreiben, wie Sie es davor getan haben, die ja offensichtlich die Entzündungsproteine hinaufschrauben. Also eine gefährliche Aussage meines Erachtens, dass dieser Herr Jahre später Sanofi-Vorstandsmitglied ist, das können Sie sich denken. Mit solchen Aussagen sind Sie herzlich willkommen im Direktorium jeder Pharmaindustrie.
Interleukin 6 ist ein Entzündungsmarker, der von weißen Blutkörperchen direkt am Ort des entzündlichen Geschehens freigesetzt wird. Interleukin 6 kann im Blut gemessen werden und wird vor allem in der neugeborenen Diagnostik zur frühzeitigen Erfassung von Infektionen verwendet. Das Interleukin 6 ist für Professor Schubert ein Wolf im Schafspelz.
Warum? Scharf, weil er eine außerordentlich positive Funktion hat kurzfristig. Das heißt, wenn diese Substanzen in den Blutkreislauf geschwemmt werden, im Falle von Infektionen und Verletzungen, dann sind sie Waffen, die ihnen helfen. Sie unterstützen die Abtötung der Erreger, sie locken weitere Immunzellen in die Wunde, sie regulieren Körpertemperatur, Stoffwechsel und Psyche und schaffen die Umstände, dass wir wieder gesunden können. Wehe aber, diese Substanzen sind zu lange im Organismus. Das heißt, wenn die ihre Aufgaben nicht erledigen und sie zu lange im Organismus ihr Unwesen treiben, dann richten sie ihre Kraft und ihre Potenz und ihre schädigende Kraft gegen den eigenen Körper, schädigen Körperzellen, führen zu einer bösartigen Entartung von Zellen, also aktivieren Krebszellen und hemmen paradoxerweise Immunfunktionen, sodass man erst recht krank wird, wenn man diese Stoffe zu lange im Organismus hat. Also kurzfristig gut, langfristig sollten Sie diese Stoffe nicht erhöht haben. Was uns krank macht, vielleicht hier eine Botschaft, die Sie sich merken können: Man kann diese Substanzen regelmäßig kontrollieren. Man kann den Entzündungsstatus regelmäßig kontrollieren. Das ist eine Botschaft, die ich Ihnen gebe, die aber vom ganz niedrigen Niveau ist, weil ich bin kein Fan davon, jetzt dauernd zum Hausarzt oder Internist oder wo auch immer hinzurennen und sich seine Biologie kontrollieren zu lassen, ohne auf die psychosoziale Seite zu schauen, weil dann wären wir schon wieder in der Schule und Biomedizin. Trotzdem, Entzündung ist sicher eine Situation, die wir vermeiden sollten. Zum Beispiel auch chronische bakterielle Infektionen. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, dann sehen Sie ja immer die Broschüren, wie wichtig ist das Zahnfleisch, dass es nicht entzündet ist, dass Zähne saniert werden. Das sind die Herde für Entzündungsfaktoren langfristig. Das gleiche betrifft die Raucherbronchitis oder auch die Stressgastritis. Denken Sie daran, dass Itis ist immer eine Entzündung, Bronchitis, Gastritis eine Entzündung des Bronchialbereichs, des Atemtrakts, eine Entzündung des Gastrointestinalbereichs, der Darm, des Darm- und Magenbereichs. Und das führt ständig zu dieser Freisetzung von Entzündungsproteinen, von Interleukin 6, Tumornekrose Faktor Alpha, Interleukin 1, 2, 8 und so weiter. Und diese proinflammatorischen Zytokine sind langfristig gesehen gefährlich. Sie führen zu unterschiedlichsten Krankheiten. Bluthochdruck gehört dazu, Osteoporose, Arthritis, also alles mit Itis, Gelenksentzündung in dem Fall, Diabetes, Typ 2, natürlich Typ 1, der sogenannte genetisch bedingte Diabetes. Da bin ich überzeugt, dass das irgendwann einmal umgeschrieben wird, die Literatur, dass diese ganzen genetischen Erkrankungen irgendwann mal als veraltet gesehen werden. Das ist keine Sichtweise von Menschsein, das ist Maschinenmedizin. Krebs ist eine prototypische Entzündungserkrankung. Wir haben ständig Krebs. Zellen in unserem Organismus. Also das heißt, diese Entartung von Zellen findet dauernd statt, genauso wie Autoimmunreaktionen dauernd stattfinden. Das Problem ist, dass, oder das Gute an dem Ganzen ist, dass das Immunsystem wie so eine Überwachungskamera durch den Organismus fährt und ständig danach Ausschau hält, ob irgendwelche bösartigen Zellen entstehen. Die werden sofort vernichtet. Das heißt, wir haben ein wunderbares System in unserem Organismus, das uns schützt. Das ist das Immunsystem. Wenn Krebszellen aber überhand nehmen, weil zum Beispiel das Immunsystem gedämpft ist, und ich werde Ihnen gleich zeigen, warum das gedämpft wird, durch was das gedämpft wird, dann können Krebszellen weiter vermehren, vermehren und vermehren, und irgendwann mal wird der Krebs dann klinisch auffällig. Es ist eine Entzündungserkrankung deswegen, weil trotzdem das Immunsystem dauernd versucht, diese Krebszellen zu besiegen. Depression ist eine Entzündungserkrankung in Anführungszeichen, weil wir heute wissen, dass Menschen, die depressiv sind, auch viel Entzündungsproteine im Blut nachweisbar haben. Also eine ganz ungünstige Konstellation, die sich vor allem bei Herzerkrankungen dann zeigt. Ich warne davor, die Verbindung zwischen Depression und Herzerkrankung, also einem Herzinfarkt oder auch ein Angina pectoris oder anderen Bereichen, wo auch Herz geschädigt wird, sollte man sehr aufpassen. Also Depression und Kombination Herz ist sehr, sehr gefährlich, was die Prognose der Herzerkrankung betrifft.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg befassen wir uns mit der Frage, was uns krank macht bzw. was uns heilt. Antwort auf diese Frage gibt der Arzt, Psychotherapeut und Psychoneuroimmunologe, Universitätsprofessor Dr. Christian Schubert von der Medizinischen Universität Innsbruck. Professor Schubert macht die Sache anschaulich. Das Immunsystem fährt wie eine Überwachungskamera durch den Organismus. Es erkundet, ob irgendwelche bösartigen Stellen entstehen. Interessant ist, auch psychische Erkrankungen wie eine Depression verweise oft auf Entzündungsproteine im Blut, sagt Professor Schubert. Weiters gäbe es eine gefährliche Verbindung zwischen Depression und Herzerkrankungen. Ähnlich beim Stress. Wenn man plötzlich vor eine belastende Aufgabe gestellt wird, das Herz klopft, es gibt Angstsymptome, eine Entzündungsreaktion setzt ein, so Professor Schubert. Die Frage stellt sich, was passiert, wenn Stress dauerhaft auftritt?
Also angenommen, der Chef gibt Ihnen jeden Tag eine Aufgabe, die Sie nicht bewältigen können. Und Sie geraten so langsam, aber sicher in einen chronischen Aktivierungszustand, der so weit geht, dass Sie Streitereien daheim haben aufgrund der Situation im Job. Sie das als Mobbing erleben, was da passiert. Wir hatten da vorhin ja schon die Darstellungen. Sie also sich in den Beruf hineinschleppen, weil Sie schon wieder ahnen, es wird schon wieder eine grauenhafte Aufgabe auf Sie warten. Die Mitarbeiter haben das auch schon gemerkt, dass sie nur mehr schwitzend in die Arbeit kommen und lachen darüber. Also der Stress steigt und steigt und steigt über Wochen und Monate. Und wir haben einen sogenannten Hypercortisolismus im Blut. Das heißt, sie haben zu viel Cortisol. Ja? Das Stresssystem ist zu aktiv. Und es wird ständig ihre schützende Immunaktivität, TH1, gesenkt. Und die allergische Antikörperaktivität wird gesteigert. Und jetzt brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie ständig an viralen Infektionen erkranken oder allergische, wenn sie Allergiker sind, ständig ihre Asthma-Situation haben und ihre anderen Ausschläge oder was auch immer als Allergiker da auftritt. Also Sie sehen, chronischer Stress führt, ich sage jetzt bei gesunden Menschen, zu dieser Verschiebung im Immunsystem, sodass man anfälliger wird, an viralen Erkrankungen zu erkranken und anfälliger eine allergische Erkrankung zu entwickeln, beziehungsweise wenn man ein Atopiker ist, dann kann es hier zu Schüben kommen. Auch langfristig könnte hier einer der Faktoren liegen, warum Menschen dann eine Krebserkrankung entwickeln, denn diese Schützenimmunaktivität ist erniedrigt. So, und was machen jetzt die Psychoneuroimmunologen, die Stressforscher? Die haben die interessantesten Studiendesigns entwickelt, wie man am besten Psyche und Immunsystem beforscht. Und da haben sie sich ganz interessante Sachen ausgedacht. Zum Beispiel Marusha und Mitarbeiter haben 1998 eine sehr interessante Studie veröffentlicht. Die haben Folgendes gemacht. Die haben sich die Frage gestellt, ob Stress Wundheilung verzögert. Eine ganz kleine Wunde wurde Studenten angebracht am Gaumen, am harten Gaumen, an der Oberseite. Sie sehen das hier. Der Pfeil zeigt auf diese Wunde, eine Stanzbiopsie, die 3,5 mm breit ist und 1,5 mm tief, die tut nicht weh, aber es ist eine leichte kleine Wunde und man hat den Studenten, 14 Studenten, das zweimal zugefügt. Einmal in ihren Semesterferien, wenn es ihnen gut geht, sie relaxed sind, im Hotel Mama sich befinden und dann später, 6 Wochen später, noch einmal kurz vor der schweren Semesterprüfung. Also wenn sie unter richtigem Druck und unter richtiger Belastung sind. Und diese beiden Situationen wurden miteinander verglichen in Bezug auf die Wundheilung. Und wie hat man das Ganze beobachtet? Indem man eine kleine Kamera an der Zahninnenseite befestigt hat, ungefähr hier. Und die hat von nun an in Tagesabständen Fotos geschossen vom Wundheilungsprozess. Und es konnte gezeigt werden in dieser Studie, dass die Studenten in ihren Semesterferien deutliche schnellere Wundheilung hatten, wie jene, die kurz vor der schweren Semesterprüfung sind. Nach 8 Tagen war die Wunde verheilt in den Semesterferien, während sie kurz vor der schweren Semesterprüfung erst nach 11 Tagen verheilt war. 3 Tage Unterschied. Jetzt werden Sie sagen, naja, was ist das schon, die 3 Tage bei so einer kleinen Geschichte? Es ist doch wurscht, ob das jetzt so länger dauert oder nicht. Da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht. Sie müssen sich nur überlegen, was passiert mit jenen, die unter schwersten Stresssituationen leiden. Zum Beispiel, wenn sie eine Operation vor sich haben oder gerade einen Unfall erlebt haben und in die Klinik eingeliefert werden. Jene, die hier besonders unter Druck sind, traumatisiert, gestresst und belastet, die werden deutlich längere Verweilzeiten in der Klinik haben, Wundheilungsstörungen entwickeln, Schmerzmittelkonsum deutlich vermehren und so weiter. Das ist alles gezeigt worden in der Forschung. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einem fundamentalen Problem zu tun. Das kleine Experiment hat gezeigt, dass das im Großen ein enormes Problem darstellt für das Gesundheitssystem.
Menschen, die Schweres wie Missbrauch oder Traumata erleben mussten, sind gefährdet. Im Laufe von Jahrzehnten können sich bei ihnen schwere Erkrankungen entwickeln. betont Professor Schubert. Das gehe auf eine lang anhaltende Störung des Immunsystems zurück.
Dann sprechen wir vom Hypokortisolismus. Das heißt, es wird zu wenig Cortisol ausgeschüttet und die Entzündung kann nicht mehr rückreguliert werden. Und wenn die dann über Jahre und Jahre und Jahre im Organismus erhöht ist, dann kommt es zu schweren Entzündungserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Krebsrückfall, metabolisches Syndrom und so weiter. Ist dann an der Tagesordnung. Das heißt, Menschen, die früh Schweres erlebt haben, die sind in der Tat gefährdet, langfristig, ich rede hier nicht von Jahren, ich rede von Jahrzehnten, früher schwere Erkrankungen zu entwickeln und auch früher zu sterben. Und das ist eine Studie, die ich Ihnen sehr gerne vorstelle, weil ich sie für außerordentlich wichtig halte, wenn es darum geht, das Gesundheitssystem einmal biopsychosozial anzusehen. Diese Forscher haben sich gefragt, was ist es, der schlimmste Stressor, den man sich vorstellen kann. Und der schlimmste Stressor, den man sich vorstellen kann, ist die Pflege von Alzheimer-Kranken, wenn sie Familienangehörige sind. Glauben Sie gar nicht, aber es ist so. Also die Stressforschung geht davon aus, es gibt nichts Schlimmeres, was einem Menschen passieren kann, als in eine Pflegesituation zu kommen. Der eigene Angehörige ist an Alzheimer, an Morbus Alzheimer erkrankt und wird zunehmend demenziell. Er baut ab, emotional, kognitiv, im Denken, in seiner Motivation, in seiner Lebensmotivation. Er ist am Ende nur mehr eine Hülle. Und mit dieser Hülle lebt man und ist schwerst belastet, wie die Forscher herausgefunden haben. Und sie haben sie untersucht in Bezug auf die Entzündung. Ja, also nicht nur auf die Belastung, was die Menschen sagen, wie belastet sie sich fühlen, sondern was im Körper während dieses Pflegeprozesses abgeht. Und wir reden hier jetzt nicht vor den Morbus-Alzheimer-Patienten, das sind jetzt nicht jene, sondern jene, die pflegen, die sind so gefährdet. Diese Studie ist an 119 Personen durchgeführt worden. Es wurden zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe sind die Alzheimer-Pfleger, also die Angehörigen, die ihre Partner pflegen. Und die andere Gruppe sind normal alternde Personen, die keine Erkrankung haben, weder psychiatrisch noch körperlich, die gesund altern. Die beiden hat man verglichen und hat jedes Jahr 6 Jahre lang zweimal Interleukin 6 bestimmt, also den Entzündungsparameter, den wir hier so zum Thema haben. Man hat 12 Messzeitpunkte gehabt. Zweimal im Jahr für 6 Jahre heißt 12 Messzeitpunkte und das ist eine Zeitreihe. Und diese Zeitreihe können Sie berechnen, man kann berechnen die Prognose, also wie sich diese Zeitreihe über die Zeit entwickelt, über die Jahre. Und ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, wir kommen um Entzündung nicht herum. Mit jedem Tag, an dem wir älter werden, ist etwas mehr Entzündung im Blut und Sie sehen, diese Entzündung steigt auch in der Tat und sie endet im 95. Lebensjahr bei einem Wert von 3,20 oder 3,19 Pikogramm pro Milliliter. Und wenn Sie sich erinnern, das war jener Wert, wo über 65-jährige Personen in der Studie von Harris ein verdoppeltes Risiko hatten, innerhalb von 5 Jahren zu sterben. Mit 95 können wir das alle akzeptieren, glaube ich, oder? Also, dass man mit 95 innerhalb von 5 Jahren ein verdoppeltes Risiko hat, nicht mehr auf der Erde zu sein, dass, wenn wir das in einem guten Zustand erleben, dann ist das ein schönes Erfolgserlebnis. Aber wie gesagt, diese Gerade steigt. Ja? Also Sie können sie flacher machen. Ich halte meine Vorträge immer auch in Wellness, im Wellnessbereich. Und dann sage ich immer, wenn Sie öfters in dieses Hotel kommen, dann werden Sie, dafür werde ich natürlich bezahlt, ist klar, dann können Sie die Gerade abflachen. Und manche glauben ja, dass der Papst eine flache Gerade hat. Das wäre unendliches Leben. Aber Scherz beiseite, denn jetzt kommt das wahre Drama. Sie sehen diese durchgezogene Gerade und das ist die Gerade der Alzheimer-Pflegenden. Das heißt, diese Personen haben innerhalb von einem 6-Jahres-Zeitraum der Untersuchung eine um 4-fach erhöhte Entzündungsprogredienz. Das heißt, da ist richtig was los im Organismus und sehr viele Entzündungsproteine werden ausgeschwemmt mit all den langfristigen Konsequenzen, die diese Entzündungen haben. Wir wissen heute, dass diese Personen eindeutig früher an schweren Erkrankungen erkranken und auch eindeutig früher sterben. Das will heißen, dass Personen, die in einen lang andauernden Alzheimer-Pflegeprozess eingebunden sind, einen Lebensverlust von 20 Jahren haben. Und das ist ein Drama. Das ist nicht mehr so leicht, auf die leichte Schulter zu nehmen, auch was Gesundheitspolitik betrifft. Ja? Weil das sind ja Informationen, die Sie ja wahrscheinlich heute zum ersten Mal hören, dass Menschen einen Lebensalterverlust haben von 20 Jahren in dieser Studie. Ja? Das ist unglaublich. Und das Lernen hatten wir auch am Anfang, haben Sie das so schön gesagt, die Medizinstudenten nicht, schlicht und ergreifend. Das ist das Drama dieser Medizin. Nur wenige werden in den Genuss von solchen Daten kommen. Wir haben ein über 95, 96, 97% ausgerichtetes technisches Medizinstudium. Da werden Laborwerte gelernt, da wird geschallt, da werden Instrumente in den Körper eingeführt, da wird die Anatomie studiert bis zum geht nicht mehr, die Pathologie, die Histologie und so weiter. Also all das, was die Biologie des Organismus betrifft, und niemand hört von solchen Ergebnissen.
Bei HIV-Infizierten und Brustkrebspatientinnen konnte nachgewiesen werden, dass Stressreduktion und eine optimistische Grundhaltung die Heilungschancen erhöhe, sagt Professor Schubert. Stress sei ein Ganzkörpererlebnis. Und wenn ein Mensch sich überfordert fühlt, ist sein gesamter Organismus bis in das Zellinnere hinein beteiligt. Und wo findet der nahegehende Stress statt? Dort, wo er nahe liegt.
Der wirklich gefährliche Stress ist der, den Sie mit Ihren nahen Angehörigen haben. Also Beziehungen, die Ihnen emotional bedeutsam sind. Hier ist der wirkliche Stress zu Hause, der langfristig krank macht, davon bin ich überzeugt. Und Sie werden sich in diesen Beziehungen ganz unterschiedlich verhalten, je nachdem, wie Sie, ich bin Psychotherapeut, arbeite sehr viel psychotherapeutisch, je nachdem, wie Sie auf die Welt gekommen sind. Sind Sie in eine bedingungslose Liebe hineingeboren? Also hat man Sie genommen, wie Sie sind, und fand Sie ganz toll, unabhängig davon, ob Sie hübsch waren, gescheit waren, sich ums Geschwisterchen gekümmert haben, schwarzes Schaf gespielt haben oder ich weiß nicht was in der Familie getan haben, sondern man hat Sie einfach genommen, wie Sie sind. Wenn Sie das erlebt haben, dann haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, lang zu leben und gut zu leben. Also eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit. Jene jedoch, die deren Liebe und Wertschätzung an Bedingungen geknüpft war, gibt es ganz unterschiedliche Bedingungen, ich hatte sie gerade aufgezählt, die geraten später in mehr oder weniger starke Stresssituationen. Zum Beispiel ein Konflikttyp, also eine Bedingung wäre die Versorgung. Versorgung versus Autarkie heißt das. Das sind Menschen, die sich ständig um andere Menschen kümmern. Ständig aktive Sorge um Mitmenschen haben. Sie opfern sich förmlich auf, denken überhaupt nicht mehr an sich selber, weisen Geschenke zurück, wenn man sie beschenkt. Vielleicht kennen Sie das. Sind unersetzliche Mitarbeiter. Wenn der Chef, wieder ein Beispiel, eine Gruppe von Mitarbeitern fragt, ja, wer übernimmt denn von euch diese unangenehme Aufgabe, am Wochenende ins Büro zu kommen, dann müssen Sie nur warten und dieser Konflikttyp für die Hand heben, weil er die anderen schützen möchte und für die anderen da sein möchte und wird sagen, ich übernehme die Aufgabe natürlich. Ja. Also das ist eine Konstellation, die vordergründig gut ist, nett ist, freundlich ist, hintergründig aber natürlich sehr konfliktreich, denn diese Personen werden ausgenutzt, macht Sinn, ja, wenn jemand ständig sich anbietet zu geben, dann wird auch brav genommen durch den anderen, diese Personen fühlen sich abgewertet und es entstehen Konflikte in Beziehungen. Und je stärker dieser Konflikt ausgeprägt ist, ich kümmere mich um andere und nicht um mich selber, desto gefährlicher ist das auch für die Entzündungslevels. Stress ist Entzündung, Entzündung ist Krankheit und Krankheit bedeutet beschleunigtes Altern. Das ist eine Gleichung, die kann man ohne weiteres so mitnehmen. Die Frage, die wir uns jetzt für den Rest meines Vortrags stellen, ist, ja, wie dreht sich's um? Kann es in der Tat sein, wenn ich mich wirklich wohlfühle, dass in mir auch wenig Entzündung ist und ich damit in einen vitalen Alterungsprozess gehe? Und es gibt zwei große Konzepte des Wohlbefindens in der positiven Psychologieliteratur. Das eine ist das hedonistische Wohlbefinden und das andere ist das eudaimonische oder eudaimonistische Wohlbefinden. Das hedonistische Wohlbefinden ist eine vordergründig einfache Geschichte. Lebenszufriedenheit. Man bemüht sich darum, positive Gefühle zu kriegen und negative Gefühle zu vermeiden. Klingt unglaublich einfach. Die Forschungsergebnisse der Psychoneurologie machen das ganz klar. je mehr Wohlbefinden und je mehr man diese Form des Wohlbefindens hat, desto besser. Das eudaimonistische Wohlbefinden ist ein Wohlbefinden, das differenzierter ist. Nach dem arbeiten Psychotherapeuten sehr häufig. Da geht es um 6 Faktoren, die können Sie sich merken, die sollten Sie in Zukunft möglichst nach oben bringen. Positive Beziehungen. Das heißt jetzt nicht, dass real positive Beziehungen existieren, sondern es geht darum, wie wichtig ist Ihnen positive Beziehung. Also wie stark richten Sie Ihr Leben danach aus, dass die Beziehungsqualitäten in Ihrem Leben wirklich gut sind. Und Sie tun vieles dafür. Autonomie, ein ganz wesentliches Konstrukt der Psychotherapie. Also wenn man einen Klienten hat oder einen Patienten hat und arbeitet mit ihm, dann möchte man, dass er sich autonomisiert, emanzipiert von den Modellen, mit denen er auf die Welt gekommen ist und nach denen er lebt, nach den Bedingungen, um Wertschätzung zu haben. Kontrollierbarkeit der Umwelt, persönliches Wachstum. Persönliches Wachstum heißt, man scheut sich nicht davor, neue Verantwortungssituationen im Leben zu erreichen, das Studium zum Beispiel fertig zu machen. Ich sage immer, es sind nicht dumme Studenten, die ihr Studium nicht fertig machen. Es sind jene, die Angst haben, in die Welt hinauszugehen mit ihrem Diplom. Denn dann heißt es, sich abzunabeln, ja, von den Eltern. Man bekommt dann kein Geld mehr, keine Unterstützung mehr. Man muss wirklich auf eigenen Füßen leben. Und vielen graut davor, das zu tun. Und deswegen machen sie anscheinend nicht fertig und bleiben in Abhängigkeit. Schaffen aber damit auch kein persönliches Wachstum. Sinnhaftigkeit des Lebens, Selbstakzeptanz. Mit sich selber in guten wie in schlechten Zeiten unterwegs sein. Diese Studie an 155 Personen hat in der Tat zeigen können, dass je höher dieses eudaimonistische Wohlbefinden ist, desto geringer sind auch die Entzündungslevels im Blut. Also das Ganze funktioniert.
Interessant wurde es im Vortrag von Professor Schubert bei der Präsentation einer Studie, die den Zusammenhang zwischen Psychoneuroimmunität und Religion untersuchte. Hier fanden sich interessante Aspekte, etwa jenen, dass regelmäßige Kirchgänger eine um 27% erhöhte Lebenserwartung hätten. Alles am Entzündungsstatus im Blut abgelesen.
Und was hat man gemacht? Man hat diese Personen, man hat 3 Dinge getan mit ihnen. Man hat sie zunächst einmal das Blut abgenommen, ja, um diesen Entzündungsstoff zu analysieren. Dann hat man die Personen genauestens untersucht. Ja, man hat den Body Mass Index, also die Fettleibigkeit, analysiert. Man hat die Anamnesen angeschaut, ob frühere schwere Erkrankungen waren, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Man hat genau geachtet, welches Geschlecht die Person hat, weil wir wissen, dass Frauen länger leben. Es ist also ein Lebenselixier, Frau zu sein. Und so weiter und so fort. Und dann hat man die entscheidende Frage gestellt in der Studie: Wie oft gehen Sie denn in die Kirche? 12% meinten, sie gehen überhaupt nicht in die Kirche. 72% meinten, sie gehen einmal die Woche regelmäßig. Und der Rest der Gruppe meinte, sie gehen sogar öfters als einmal in die Kirche. Und dann hat man gesagt, so, wir verabschieden uns und sehen uns in 6 Jahren wieder, so Gott will. Denn Sie können davon ausgehen, dass natürlich einige dieser älteren Personen, im Jahr 71 waren sie zu Beginn der Studie, möglicherweise nach 6 Jahren nicht mehr leben. Und die Überlegung der Forscher war, ganz zynisch, die Hypothese war, je öfters man gesagt hat, man geht in die Kirche, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 6 Jahren sie nochmal lebend antrifft. Und in der Tat war es so. Da zeigt es ganz klar eine lineare Verbindung zwischen dem, dass die Menschen am Anfang der Studie sagten, sie gehen einmal oder öfters in die Kirche, wollte ich sagen, in die Klinik, in die Kirche, und der Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende der Studie nach 6 Jahren wieder lebend angetroffen werden konnten. Also wirklich eine Dosis-Wirkungsbeziehung, wie man sie zum Beispiel aus der Alkoholforschung kennt. Wenn Menschen mehr trinken, dann werden sie betrunkener. Dosislineare Beziehung. Ganz selten in der epidemiologischen Forschung, in der psychosomatischen, komplexen psychosomatischen Forschung sichtbar.
Wer zum Arzt geht, beschreibt seine körperlichen Symptome, bekommt daraufhin ein Rezept oder eine Überweisung. Die psychischen und sozialen Faktoren bleiben unberücksichtigt, beklagt Professor Christian Schubert. Er bemüht den Vergleich einer Klinik mit einer Berghütte.
Angeregt durch einen Text von Klaus Doppler, Pfarrer in Oberösterreich, und meinen Bergtouren im Sommer möchte ich den Vergleich einer Berghütte mit der Klinik wagen. Eine Berghütte ist niemals für sich selbst da, sondern hilft, dass Menschen ihren Weg bewältigen können und ans Ziel gelangen. Sie bietet ihnen Schutz, Stärkung und Orientierung, und wer in die Hütte kommt, soll in erster Linie ausruhen und sich stärken. Er soll sich mit den anderen austauschen, Gemeinschaft erleben können. Da haben sie es, da ist das Lebenselixier. Ja. Bergsteiger fühlen sich in ihnen unabhängig von Namen und Rang verbunden und gleichgestellt. Und Hüttenwirte oder eben auch Priester stehen im Dienst der wandernden Menschen. Sie müssen die Wege kennen, um brauchbare Auskünfte geben zu können. Diejenigen, die es am meisten brauchen, haben in einer Hütte Vorrang. Wer am meisten friert, sitzt am dichtesten am Ofen. Verletzte oder Erschöpfte werden mit Vorzug behandelt. Das zu unserem Zweiklassensystem. Menschen in Berghütten verbindet ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Schließlich sind alle auf dem Weg. Und jetzt aufpassen, auch Fremde sind willkommen, man glaubt es nicht. Denn ihnen fallen Dinge auf, die den Einheimischen nicht bewusst sind oder allzu selbstverständlich sind. Und sie kennen andere Wege. Wirte, auch hier wieder ganz wichtig, nehmen Sie jetzt eine Verbindung mit den Medizinern auf. Wirte dürfen nicht darauf aus sein, Wanderer an sich zu binden. Vielmehr sollen sie ihnen Stärkung ermöglichen und helfen, den richtigen Weg zu finden. Das ist die neue Medizin. Ja? Nicht eine, die darauf aus ist, möglichst viel zu verschreiben und entsprechend abzucashen. Was uns heilt, sind sicher die positiven sozialen Beziehungen, aber das schaut sehr einfach aus. Ich warne davor. Sie wissen das, ja? Positive soziale Beziehungen ist eine unglaubliche Aufgabe. Und das zu erreichen, ist eine Lebensaufgabe. Und ich glaube, das ist eigentlich die Lebensaufgabe.
Christian Schubert charakterisiert die sogenannte Schulmedizin als Maschinenmedizin. Sie werde ideologisch überhöht. Es grassiere eine Art Verblendung und es gelte das Prinzip unter Anspruch von Wahrheit. Mit der Folge, dass die Einzelfallstudie als nicht tauglich beurteilt werde. Und Schubert ergänzt:
Es ärgert mich zunehmend, wenn ich Patienten sehe, die mit mir auch psychotherapeutisch arbeiten und völlig fehlbehandelt werden. Durch die rein körperlich orientierte Medizin. Das ist ein für mich sind das bereits Kunstfehler, die gesetzt werden. Entzündungsparameter wie Interleukin sind wesentlich an der Entwicklung von ernsthaften Krankheiten beteiligt. Das hatte ich Ihnen heute deutlich gemacht. Sie werden durch Infektionen hervorgerufen, aber eben auch durch Stress. Und gerade Stress jagt die Entzündungsproteine in unserem Organismus hoch. Es sind nicht nur die materiellen Erreger, ja, nicht nur die materiellen Reize, die uns in den Stress bringen. Das Gleiche, man könnte sagen, biopsychosozial sind es die Worte, die töten, die Worte, die verletzen, ja, die Wunden in Menschen schaffen. Es sind nicht nur die Viren, die Worte sind viel schlimmer. Ja, ich denke da an Nocebo. Placebo, vielen von Ihnen bekannt, das ist die positive Wirkung, wenn man ein Medikament gibt. Nocebo ist das Gegenteil. Das heißt, wenn man das Medikament in einer Form gibt oder auch eine Diagnose ausstellt und den anderen in die Krankheit hineinbringt, also sozusagen einen Effekt setzt als Arzt, unüberlegt, der den anderen in Angst und Schrecken versetzt und damit die Krankheit erst recht bedient. Positive soziale Beziehungen sind so wichtig für die Senkung von diesen Entzündungsparametern. Das Wohlbefinden kann ganzheitlich aktiv herbeigeführt werden und eine menschliche Medizin benötigt meines Erachtens eine neue Lebensforschung. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Was uns krank macht, beziehungsweise was uns heilt. Sie hörten in der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg eine Zusammenfassung eines Vortrags von Universitätsprofessor Dr. Christian Schubert. Er ist Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Wir durften diesen Vortrag dankenswerterweise im Rahmen der Reihe Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch aufzeichnen. Und hier noch ein Literaturtipp. Was uns krank macht, was uns heilt. Aufbruch in eine neue Medizin. Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele besser verstehen. Dieses Buch von Christian Schubert ist im Verlag Fischer und Gann erschienen.
Fokus. Eine Bereicherung fürs Leben.
Schließen möchte ich vorerst mit der Feststellung, dass der klinische Alltag von Zeitdruck geprägt sei, resümiert der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert. Die Sinnspitze seiner Forderung lautet, die psychische und soziale Dimension des Patienten mit einbeziehen zu können, müsse für Ärzte so selbstverständlich werden wie das Pulsmessen. Dafür findet Christian Schubert viel Zustimmung. Tonmeister Gernot Kutzer und Marc Spagola sowie Johannes Schmiedle als Gestalter der Sendung danken für Ihr Interesse und wir verabschieden uns mit der wöchentlichen Empfehlung. Machen Sie es gut.